Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Ja, spannend wird's so langsam. Es kribbelt, es geht los. Die Testfahrten sind in vollem Gange schon gewesen in Barcelona und uns dreien geht's ganz genauso. Schön, dass ihr dabei seid bei Backstage Boxengasse. Man muss eigentlich jetzt nur noch ein bisschen warten, ein paar Mal schlafen und dann sind wir mittendrin in der Formel 1. Großartig, wir freuen uns drauf. Sandra, Peter und ich. Und ja, für den Peter geht's jetzt schon ans Kofferpacken.
Naja, nicht ganz so voreilig, lieber Sascha. Ihr wisst ja immer, ich brauche mal ein bisschen länger, um dann meinen Koffer wirklich auch zu packen. Aber wir haben ja heute Morgen auch schon kurz telefoniert. Ich merke jetzt, dass die Anspannung steigt. Ich war ja bei dem Barcelona-Test raus und habe das wirklich als Soundgast dann verfolgt von zu Hause, wie die Zuhörer auch, hab's nur gelesen und natürlich mal ein bisschen was mitbekommen bei uns in den Chats, weil Sandra ja da war, aber ja, wie gesagt, jetzt geht's für mich dann auch los und ich merke jetzt so, auch gestern waren wir noch im Kino und war noch was essen und ich merke aber so, dass ich das so gar nicht mehr so richtig genießen kann, weil jetzt alles irgendwie nur noch so im Zeichen der Formel 1 steht, der Fokus halt immer größer wird und ja, tatsächlich überlege ich auch, dann heute Abend schon den Koffer zu packen, das wäre Rekord für mich, also wirklich 2 Tage vorher, also soweit ist es schon bei mir. Vielleicht liegt es am Alter.
Peter, warte noch ein bisschen bitte mit dem Kofferpacken, weil
warum?
Ich habe ja noch Sachen von dir.
Das stimmt, du hast mir ja Sachen mitgebracht.
Warst du shoppen für ihn oder was?
Naja, nicht so ganz. Also ich würde mal sagen, es war eine Co-Produktion, weil Peter hat sich das natürlich selber ausgesucht. Ich würde mir nie anmaßen, für den Peter Sachen auszusuchen. Das soll er schön selber machen,
ach,
was
so
ihm da gefällt.
Ja,
und ich habe das aber jetzt nur dann mitgenommen, weil das noch beim Schneider war und ein bisschen angepasst wurde für den Peter.
Hast du zugenommen oder was, Peter? Hast du zugenommen?
ich habe es ja beim letzten Jahr schon gesagt.
Obenrum hast du zugenommen. Also. Der hat zugenommen.
Ich hab wieder auftrainiert.
Die Schultern.
Ich werde noch mal fitter sein. Ne?
Super.
Die Schulter, die Oberarme, die Hemdknöpfe.
Natürlich.
Die Hemdknöpfe müssen verstärkt werden.
Viel auf Beine gesetzt, viel auf meine Porripiepen, wie man in Dortmund sagt. Die versuche ich ein bisschen aufzupumpen. Ganz schwieriges Unterfangen, aber ihr werdet es ja dann selber sehen.
Ich bin gespannt.
Der Formel 1.
Aber wir sind ja ganz happy, ne? Wir haben ja tatsächlich einen neuen Ausrüster mit Cinque. Wir wollten eigentlich einen Sammeltermin machen. Am Ende war jeder einzeln von uns unterwegs, weil wir es irgendwie nicht auf die Kette gekriegt haben. Aber also ich bin sehr happy mit dem, was wir da eingesammelt haben.
Ich frage mich, warum du deine Sachen schon bekommst und ich sie noch nicht bekomme, obwohl ich vor dir dort war.
Nach.
Also irgendwas läuft
da schief. Das ist die neue Hackordnung. In der Formel 1.
Ich muss an meiner Autorität arbeiten.
Weil der Peter nämlich ganz clever war und sich bei mir gemeldet hat, weil ich war ja die Letzte, die den Termin wahrgenommen hat und gesagt hat, du, frag doch da mal nach, ob die Sachen schon fertig sind und wenn, dann nimm sie doch einfach mit. Und genau, das habe ich gemacht. Jetzt habe ich
ist
aber
nicht so
natürlich...
viel, habe ich gesagt, jetzt kommst du mit 3 Tüten um die Ecke. Nein, so viel
ja, nicht. Nein, alles gut. Aber ich habe Sascha leider nicht geschaltet, dass du ja irgendwie auch dann noch Sachen hattest, sonst hätte ich da natürlich auch nochmal nachgefragt.
Nein, alles gut, das passt schon. Also ihr seid ja auch zuerst jetzt im Einsatz. Ich bin ja auch im Einsatz, logischerweise dann, wenn es losgeht mit den Testfahrten, denn da freue ich mich auch schon drauf, das wird wieder mega. Das hat so ein bisschen was von, ich weiß gar nicht, früher beim Radio haben wir das mal gemacht, so 24 Stunden nonstop senden, also völlig, völlig irre an irgendwie so an Fasching, Karneval und so, dass man da so was Besonderes gemacht hat. So ähnlich ist es bei den Tests auch, finde ich. Also wir sind ja von der ersten Sekunde bis zur letzten dabei. Und Sandra, ich habe ja normalerweise hier die Haudegen Glock und Schumacher an meiner Seite. Ich freue mich. Diesmal habe ich Wie kriege ich jetzt die Kurve vom Haudegen zu dir? Ich weiß nicht
jetzt
so genau.
Das wollte ich auch gerade wissen.
Die Sandra wird neben mir sitzen.
Die Formel-1-Prinzessin.
Ja.
Das ist schön.
Peter. Sehr schön.
Ja, du, ich freue mich tierisch, weil ich habe tatsächlich noch nie in der Kommentatorenbox gesessen. Noch nie. Ich sehe das natürlich immer, ne, auf den diversen Monitoren, die wir da so vor Ort auch zur Verfügung haben. Aber ich habe da noch nie gesessen. Ich habe noch nie so ein Headset aufgehabt. Und ich glaube, dass du mich wahrscheinlich schon am Anfang echt ganz schön einbremsen musst, dass ich nicht vor lauter Aufregung irgendwie falsche Knöpfe drücke oder was auch immer. Ach so. Ich drücke am liebsten, glaube ich, einfach gar keinen Knopf, damit ich nicht aus Versehen was falsch mache. Ja? Aber ich bin da total gespannt und echt auch schon ein bisschen aufgeregt, wie das dann so sein wird da so in dieser Kommentatorenbox. Das ist Neuland für mich.
Ja, ich kehre ein bisschen durch. Nee, ich kehre ein bisschen durch und bekommst ein Kissen und einen Kaffee auch. Das werden wir auch irgendwie organisieren. Vielleicht auch ein bisschen Gebäck und so. Also wir machen es uns da schon gemütlich. Das wird gut.
Sehr gut.
Ja, ja.
Das klingt wunderbar. Das.
Ja, und nicht nur die Sandra wird ja dabei sein. Dann also von Donnerstag, Freitag, Samstag an, wenn es dann also zu diesen finalen Tests geht in Bahrain. Wir haben natürlich wieder viele Experten auch dabei, neben dem Timo und dem Ralf. Unter anderem freuen wir uns ganz besonders auf Schmitti von Automotor und Sport, ja, der sozusagen am Ende ja derjenige ist, der, ja, ich würde sagen, schon zu den Top 3 weltweit der am bestinformiertesten Journalisten gehört.
Und was man noch dazu sagen muss, finde ich ja immer mega cool, ne? Der Schmitti ist richtig Oldschool unterwegs. Der hatte nämlich bis vor ganz kurzer Zeit, nicht mal ein Handy. Also den siehst du im Fahrerlager immer rumlaufen mit so einem kleinen Block und der führt alle seine Recherchegespräche etc. führt er immer noch persönlich und rennt dann immer rauf und runter und versucht die verschiedenen Leute abzupassen und besitzt kein Handy. Inzwischen hat er aber eins, weil wegen Corona, ne, man muss sich ja ganz oft in irgendwelchen Apps anmelden, in den diversen Ländern, wo man hinreist. Und insofern hat Schmitti jetzt inzwischen auch ein Telefon und kommt aber, so wie ich das gehört habe, noch nicht so ganz gut klar damit, wie das so funktioniert mit diesen Apps. Aber Hauptsache ist natürlich, dass er vor Ort ist und überall jetzt hinkommt, wo er hin muss, weil er ist halt wirklich der, ich würde sagen, mit einer der am besten informierten Journalisten und auch einer, der, ich finde, es am besten erklären kann, jedenfalls mir dann immer.
Man könnte sagen, Top 3, Sascha, oder?
Das könnte man sagen, Top 3, Michael Schmitt von Automotor und Sport. Also von den Deutschsprachigen natürlich auch einer, der, ja, wie lange der ist, also es ist immer so unhöflich zu fragen, wie lange man dabei ist, wobei bei Männern kann man es wahrscheinlich schon machen, aber ich glaube 30 Jahre trifft es, glaube ich, schon so ungefähr, ne?
Frag ihn mal, Sascha, wenn er neben dir sitzt, ob er mittlerweile auch schon die Funktion entdeckt hat, seine Kilometeranzahl zu zählen am Tag, weil das würde mich wirklich mal interessieren, wie viele Kilometer der abspult an so einem Wochenende in der Formel 1, weil Sandra hat es gerade gesagt, der läuft da immer hin und her, aber wirklich rauf und runter das Fahrerlager, ja, im Stechschritt, um zu gucken, dass er Infos bekommt. Und dann muss man immer einen ganz guten Moment abwarten, um sich nochmal mit ihm auszutauschen, weil er wirklich einfach ja so unglaublich viele Informationen hat. Aber viele der anderen Kollegen natürlich auch, die dann am Wochenende oder jetzt in den Tagen dann bei dir sitzen werden. Sascha, also ich finde, die deutschen Journalisten, die da sind, Die haben immer hier und da eine Info. Und das Schöne ist, dass man sich auch wunderbar austauscht untereinander. Das ist in der Formel 1 halt auch, finde ich, anders als zum Beispiel beim Fußball, wo doch jeder immer so ein bisschen mehr für sich zurückhält. Und bei der Formel 1 ist es so ein herrliches Nehmen und Geben.
Ja, also klar, man hilft sich da schon. Also das ist, finde ich, auch sehr bemerkenswert, wie das da abläuft. Bevor wir über Haas reden, wollen wir noch so ein klein wenig über das reden, was uns erwarten wird bei den Tests. Also Sandra, du warst ja in Barcelona dabei. Das war ja überraschend, fand ich, offen, also was man da sehen konnte, ne? Also zumindest was du berichtet hast, also man konnte ja schon die Autos sehen.
Ja.
Anders als das bei anderen Tests schon war, wo die Stellwände sind ja nicht mehr so erlaubt, wie das früher der Fall war, aber man kam, glaube ich, schon relativ gut ran, nur fahrend filmen war nicht erlaubt.
Nee, fahrend filmen war nicht erlaubt, wobei man da auch ein bisschen unterscheiden musste und das ist dann auch immer ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel, ich durfte mich in der Boxengasse aufhalten und ich durfte auch die Autos fahrend drehen, wenn quasi das Auto reingefahren kommt, anhält und in die Garage geschoben wird oder aus der Garage wieder wegfährt. Das ging schon und ich habe natürlich, Sascha, versucht, ich habe ja von dir Aufträge bekommen, welche Teile an den Autos ich bitte filmen soll. Ja, ich habe es versucht.
Tatsächlich. Hätte ich dir mal den Auftrag für meine Klamotten gegeben.
Aber so manche bestimmte Teile, da muss ich dir leider sagen, Sascha, da sind wir natürlich aufgrund der Gegebenheiten vor Ort nicht so richtig gut hingekommen. Also Diffusor Sensor zu sehen, ist extrem schwierig. Wenn du es immer nur quasi beim rausfahrenden Auto machen kannst, dann ist das nicht so leicht. Bin ich mal gespannt, was du dir da raussammelst, jetzt auch für die Testfahrten, weil das haben wir natürlich in Vorbereitung jetzt auf die Tests von Bahrain gemacht, um bestimmte Sachen dann zeigen zu können. Und da habe ich versucht, die Aufträge, die der Sascha mir gegeben hat, gewissenhaft auszuführen.
Ja, apropos Sascha, was schreibst du mir dann in mein Heftchen, wenn es jetzt für mich losgeht? Wie groß ist die Erwartungshaltung? Was möchtest du von mir sehen?
Die Sandra hat die Latte natürlich sehr hoch gelegt, lieber Peter. Ja, also Da erwarte ich schon den Kunstsprung drüber. Also
ja. Du weißt ja, wie es ist, das gute Pferdchen.
Naja, jetzt wo du so auftrainiert bist, müsste das ja locker funktionieren. Also,
aus dem Stand.
Also die Diffusor, also im Endeffekt der Bereich für all diejenigen, die das jetzt nicht so direkt auf der Pfanne haben, das ist praktisch der Bereich zwischen der Hinterachse, kurz oberhalb des Bodens, also dort, wo der Unterboden dann hinten endet. Dort gibt's wunderbare Kunstwerke. Es gibt ja in dieser Saison den neuen Ground-Effekt, den gab's in den 80er Jahren schon. Dort versucht man das Auto praktisch hermetisch abzuschließen mit der Luft und somit eine Ansaugbewegung zu erzielen, sodass das Auto auf den Boden gepresst wird. Hochkompliziert und hochkomplex, aber man kann das an gewissen Dingen, glaube ich, ganz gut erkennen. Aber Nachteil hat es schon gegeben, ne? Das haben die Teams festgestellt, dieses Purposing, ich wusste das vorher nicht, diesen Ausdruck, also dieses quasi diesen Delfin-Effekt, es geht nach oben und geht nach unten, war mir jetzt nicht so ganz bekannt, um ehrlich zu sein. Die Teams sind auch ein bisschen überrascht worden davon.
Sascha, worauf achtest du denn jetzt am allerersten, dann, wenn jetzt die Testtage anfangen? Was glaubst du, wo die größten Unterschiede sind bei den einzelnen Marken?
Also zum einen, ob sie diesen Effekt wegbekommen haben. Ich denke, das ist schon so ein Ding. Also die Autos sind ja auf der Geraden, also auf der Start- und Zielgerade in Barcelona, also einige, vor allem der Ferrari, ganz schön so gehüpft von nach oben nach unten. Das hat damit zu tun, dass man diesen Ansaugeffekt hat und das Auto nach unten gedrückt wird. Das reißt dann aber irgendwann ab, diese Aerodynamik. Das heißt, verliert wieder so ein Anpressdruck, dann geht's wieder nach oben, dann auf einmal entsteht wieder Anpressdruck und es wird wieder nach unten gedrückt. Also es ist so eine Pendelbewegung. Und das wiederum muss man durch irgendwelche Vorkehrungen am Unterboden offensichtlich verhindern. Und da bin ich gespannt, ob sie das hinbekommen haben.
Glaubst du, dass es ein größeres Problem ist?
Auf lange Sicht glaube ich schon. Also ich glaube nicht, dass man das will, dass man da so ewig hoch und runter fährt. Und es ist wohl, zumindest haben es die Fahrer berichtet, ein Problem beim Anbremsen, also bevor es in die erste Kurve geht. Weil das Auto halt dann irgendwie auch instabil ist und du nicht genau weißt, wie du mit der Bremse dann arbeiten musst, um in die Kurve zu kommen und das Verzögern hinzubekommen.
Was den Teams da vor allem auch so ein bisschen Sorge bereitet hat, ist natürlich, es kommt ja auch immer darauf an, auf was für eine Rennstrecke du fährst. Also wenn du eine hast, die schon, ich sage mal, einiges an Bodenwellen auch hat, dann setzt natürlich durch dieses, ich nenne es immer noch Hoppeln von diesem Auto, setzt der Unterboden sehr stark auf. Und da kannst du dir natürlich auch einfach den Unterboden echt blöd kaputt machen. Aber ich habe da auch bei den Test mal kurz mit dem Bernd Mailänder drüber gesprochen, der zu mir sagte, naja gut, das gab's ja früher auch schon bei diesem, als es noch die Ground-Effekt-Autos gab. Und er sagte auch zu seiner Zeit auch, man hätte es nie wirklich komplett wegbekommen. Also ich frage mich schon, ob das mit dem Fortschritt der Technik, sage ich mal, möglich ist, das wirklich ganz wegzubekommen. Oder ob sich die Teams und vor allem dann auch die Fahrer da einfach, ich sag mal, so ein bisschen mit anfreunden müssen und einfach ihren Weg finden müssen, wie sie mit diesem Hoppeln umgehen.
Ja, also ist klar, die haben natürlich jetzt auch Ansätze versucht zu finden in der Zeit jetzt von Barcelona bis jetzt. Das ist ja eine ständige Denksportaufgabe für die ganzen Ingenieure. Was aber schon auffiel, war, dass das McLaren-Team offensichtlich die kleinsten Probleme damit hatte, was wiederum dafür spricht, dass die möglicherweise gut aufgestellt sein könnten. Das war ja in Barcelona nicht anders. Da muss man schon sagen, die Halbzeitsieger der Vorbereitung waren Ferrari und McLaren. Also das war der Eindruck, ohne jetzt genau natürlich zu wissen, was Mercedes und Red Bull wirklich aufgedeckt haben.
Ja, was ich lustig fand dabei, war auch Lando Norris, der gar nicht so happy darüber war, dass er irgendwie auf dem Tableau ganz oft oben zu sehen war, weil er gedacht hat, okay, jetzt denken alle, wir sind irgendwie super schnell und super stark und diese Erwartungshaltung musst du dann natürlich irgendwie auch erfüllen. Also der hätte es lieber gehabt, wenn er irgendwie nicht so sehr in die Favoritenrolle mit McLaren geschlüpft wäre nach diesen Tests. bin gespannt, was Bahrain zeigt.
Ja, ich auch. Helmut Marko hat ja gesagt, dass die drei Top-Favoriten für ihn jetzt auch nach diesen ersten Tests, ich weiß nicht, wie aussagekräftig das Ganze dann jetzt schon ist und was die Teams natürlich dann auch so intern dann mehr mitbekommen. Aber für ihn ist es eben Mercedes, Red Bull und eben auch Ferrari. McLaren hat er jetzt nicht genannt. Ich würde mich freuen, wenn McLaren damit reinstoßen würde, wenn es wirklich dann alles ein bisschen enger zugehen wird. Und ich bin auch gespannt, was ihr jetzt gerade besprochen habt, dieses Hoppeln, ob es dann in Bahrain auch noch genauso zu sehen sein wird. Ich glaube schon, dass es dann auch eine Sache der Balance dann ist, dass man da so ein bisschen auch rum versucht hat und dass es, glaube ich, nicht mehr ganz so stark zu sehen sein wird. Aber wir werden es sehen. Eine der Fragen, die dann offen bleiben für die Testfahrten jetzt.
Aber apropos Helmut Marko, ne? Fällt mir gerade ein. Die Vertragsverlängerung von Max Verstappen, Wahnsinn, oder? Was haltet ihr davon? Das ist ja schon echt ein Monstervertrag für ihn.
Ja, aber clever, ne? Also angeblich sind es ja 50 Millionen im Jahr. Also keiner von uns weiß das genau, hat keinen Vertrag gesehen, ob das dann auch wirklich so ist. Das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber es wird mit Sicherheit so auf Augenhöhe von Lewis Hamilton herumschwimmen. Da denke ich, können wir in seinem Geldspeicher, in seinem kleinen, in Monaco. Ich denke, da können wir davon ausgehen. Es war natürlich auch ein cleverer Schachzug offensichtlich, weil bis jetzt zählt ja das Gehalt der Fahrer nicht zum Cost Cap dazu. Also es gibt ja diese Begrenzung mit, was sind es, 145 Millionen, glaube ich, pro Jahr. Und exklusive, also ausgenommen das Gehalt der Fahrer. Und es wurde ja diskutiert, dass das möglicherweise in den nächsten Jahren, in absehbarer Zeit, damit reingenommen wird. Das heißt, jetzt so einen langfristigen Vertrag zu machen zu diesem Zeitpunkt bedeutet, dass er von einer möglichen Änderung dieses Cost Caps nicht betroffen ist, weil der Vertrag ja jetzt abgeschlossen wurde. Insofern vom Management sehr clever, das so jetzt zu machen, weil solche Summen möglicherweise in 2 Jahren oder in einem Jahr gar nicht mehr möglich wären.
Und ich finde auch einfach, die Kombination passt wie Faust auf Auge. Also Red Bull und Max Verstappen, ich finde, man kann sich gar nichts anderes vorstellen bei Max. Also ganz ehrlich nicht. Weder bei Mercedes, auch jetzt nachdem es, was im letzten Jahr passiert war, da gab es ja auch immer wieder Gerüchte, Toto Wolff und so weiter, ob er sich bei Red Bull mit angestellt hat, beziehungsweise bei den Verstappens, um den Max da irgendwie rauszuholen. Ich kann es mir nicht vorstellen, auch nicht bei Ferrari, das passt irgendwie nicht. Und wie gesagt, ich glaube, bei Red Bull weiß er genau, was er hat. Da ist er jetzt so lange da. Das ist so eine eingeschworene Gemeinschaft. Von daher eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Auch für die Formel 1.
Auf jeden Fall. Bis 2026 ist es, ne? Der Vertrag. Also das zumindest, was man gehört hat. Und das ist natürlich dann auch eine super Stallvorlage für die Volkswagen-Gruppe, die ja offensichtlich ja dann auch einsteigen werden bei Red Bull, was den Motor anbelangt, wenn das neue Reglement kommt. Das heißt, die haben dann auch schon mal klar einen absoluten Top-Top-Top-Top-Fahrer dabei. Das macht es natürlich noch attraktiver dann, wenn diese Situation geklärt ist für Volkswagen, ob das dann Porsche heißt oder was auch immer.
Wobei ich mir schon auch vorstellen könnte, dass auch in diesem sehr langfristigen Vertrag so eine Art Ausstiegsklausel wieder zu finden ist. Das gab es ja bei ihm auch schon mal, dass es doch vielleicht Möglichkeiten gäbe, sich dann nochmal umzuorientieren, wenn es vielleicht auch nicht in die richtige Richtung geht. Aber ich bemerke das schon seit einiger Zeit, dass die Formel 1 in Richtung so längerfristiger Fahrerverträge wieder geht, was ich ja eigentlich echt gut finde. Also mein Lando hat sich lange gebunden an McLaren, Leclerc hat sich lange gebunden an Ferrari, Max jetzt auch lange bei Red Bull. Also ich finde das schon gut, als dieses ewige ein Jahr hier, ein Jahr da oder ein Jahr und eine Option und so weiter und so fort. Ich finde das gut.
Ja, irgendwie auch wichtig, ne? Also dass da eine gewisse Konstanz dann auch da ist und eine Verlässlichkeit, glaube ich, auch für die Fans und für alle, die da mit der Formel 1 zu tun haben. Ja, wie verlässlich die Formel 1 ist und wie man darauf reagieren muss, manchmal auf besondere Momente, da reden wir gleich dazu. Vorher für euch eine super Information, denn die komplette Formel 1-Saison 2022, die könnt ihr nämlich live und exklusiv auf Sky erleben. Seid bei allen Formel 1-Rennen live und ohne Werbeunterbrechung mit dabei. Verpasst keine Momente des Trainings und des Qualifyings. Zusätzlich gibt's das gesamte Motorsportangebot von Sky mit allen Sessions der Formel 2, Formel 3, dem Porsche Supercup und der W Series ab diesem Jahr auch an allen 17 Rennen der IndyCar-Serie mit dazu. Erfahrt mehr auf dieser Website sky.de/F1-Podcast. Dort findet ihr alle Infos zur Formel 1 auf Sky. Ja, Verlässlichkeit und wie schnell man reagieren muss, das hat man beim Haas-Team gesehen. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich eigentlich mich fühle, so was das alles anbelangt. Es ist so ein Vakuum mit all den ganzen Dingen, die da momentan passieren. Die Entscheidung natürlich von Haas, sich vom Sponsor zu trennen, von Uralkali, da müssen wir gar nicht drüber reden, völlig richtig. Mazepin tut mir eigentlich jetzt auch nicht leid, weil er quasi jetzt keinen Job mehr hat. Prinzipiell ist das schade. Aber unterm Strich hat das meiner Meinung nach auch selbst in der Hand gehabt, irgendwie was dagegen zu tun. Also zumindest ist das, was ich so empfinde.
Ich glaube nicht, dass er es am Ende wirklich in der Hand gehabt hätte, auch wenn er gute Leistungen gebracht hätte. Dann wäre es schade gewesen, wenn er gute Leistungen gebracht hätte und sich empfohlen hätte auf eine sportliche Art und Weise im letzten Jahr, auch für die jetzige Saison. Ich glaube aber, wie gesagt, auch das hätte am Ende nichts geändert, weil der Druck einfach so groß ist auf das Haas-Team, auf Gene Haas, den Besitzer, dass es, glaube ich, unausweichlich war, die Entscheidung dann so zu treffen. Man hat immer so ein bisschen dann auch natürlich gerade Mitleid mit den Sportlern, die diesen Bann dann irgendwie auch oder die von diesem Bann dann auch getroffen werden, vor allen Dingen mit den Sportlern, die eben gute Leistungen bringen. Aber ich glaube, am Ende, um Russland wirklich dann auch weiter so unter Druck zu setzen, ist es auch aus meiner Sicht die richtige Entscheidung, auch wenn es dann in manchen Fällen hart ist. Aber wie gesagt, bei Haas und Mazepin finde ich es einfach genau richtig. Nachvollziehbar aus politischer Sicht, aus sportlicher Sicht sowieso. Von daher finde ich Haken hinter.
Also was ich meine ist, nicht die Entscheidung von Haas ist natürlich völlig richtig bei all diesen ganzen Dingen, die da passiert sind und definitiv auch absolut nachvollziehbar, da gab es keine andere Meinung, aber mit selbst in der Hand haben bei Mazepin meinte ich, er hätte sich ja klar positionieren können, indem er sagt, also das, was mein Land da macht, was Putin macht, geht überhaupt nicht. Kann sich einfach da in der Ukraine einmarschieren und den Krieg anzetteln. Das hat er eben nicht gemacht. Er hat sich auch nicht distanziert von einem Foto gemeinsam mit seinem Papa vor ein paar Wochen, wo er das wohl, gemeinsam mit Putin. Das hat er auch nicht getan. Und deswegen meine ich, er hätte es vielleicht in der Hand gehabt, zumindest die Weichen so zu stellen, dass man sagt, okay, er versucht wirklich alles, um da drin zu bleiben.
Das ist alles vollkommen richtig, was ihr beide sagt. Und ich bin da auch total eurer Meinung. Aber auf der anderen Seite finde ich nicht fair, wie mit Nikita Mazepin in den sozialen Netzwerken umgegangen wird, denn er ist nun mal ein junger Mann und wenn ich dann lese unter seinen Posts, dass da irgendwelche Sachen stehen von wegen schickt ihn an die Front und so weiter und so fort, also wenn man es jetzt mal runterbricht, er in seinem Alter kann ja wohl mal persönlich überhaupt nichts dafür, wie diese Situation gerade in der Ukraine ist und was Russland da einmarschiert und einen Krieg anzettelt. Und das finde ich dann immer so ein bisschen unfair, wie ich es schon gesagt habe, da den Frust der Menschen abzuladen auf einer einzigen Person, die das jetzt irgendwie abbekommt, weil im Endeffekt, er kann auch nichts dafür, dass er in Russland geboren ist.
Naja, aber er hätte, das ist das, was ich eben meine, hätte er durchaus sagen können, ich meine, er ist ein Erwachsener, auch wenn er noch jung ist, aber er ist ja trotzdem erwachsen und führt sich ja schon auch manchmal so auf, als wüsste er alles, kann alles und ist ja auch ein bisschen beratungsresistent in manchen Dingen. Da hätte ich schon erwartet, dass du als selbstbestimmter Mensch in der Lage sein kannst, auch mal Stellung zu beziehen. Und das hat er halt nicht gemacht. Das haben andere gemacht. Dani Quir zum Beispiel, auch ein Russe, hat's getan.
Also das, was den Kommentar betrifft, Sandra, natürlich unterirdisch. Ich finde, das bedarf ja dann auch keines Kommentars. Solche Sachen, die da dann teilweise unter den Feeds dann solcher Sportler irgendwie stehen. Auf der anderen Seite, also so ganz teilnahmslos, das ist ja dann auch mal die große Frage, ne? Am Ende des Tages, glaube ich, ist er und sein Vater ja auch ein Profiteur dessen, was unter Putin passiert ist. Sein Vater ist auch ein Oligarch, der, glaube ich, einen guten Draht hat zu Putin. Von daher ist es dann immer die Frage, ne? Jeder Einzelne hat ja auch einen Teil, eine Möglichkeit, sich zu äußern oder sich auch von irgendwas loszusagen. Das ist ja, glaube ich, auch das, was Sascha gerade meint. Und das hat er nicht getan. Und deswegen nochmal mehr. Ich glaube, es ist einfach gut so, dass er nicht mehr mit dabei ist. Ich glaube, wie gesagt, ne, da sind wir uns ja eh auch alle einig.
Er ist am Ende eine Marionette seines Vaters. Also muss man ja ganz klar sagen. Der hängt willenlos am Faden und der Vater spielt damit, weil er was in die Hand bekommen hat von Putin und kann deswegen damit auch spielen. Und der kleine Nikita tanzt dann, ja. Am Ende ist es das. Und nachdem die Musik momentan nicht mehr spielt, ist er auch nicht mehr in der Lage zu tanzen. Also er hängt schlaff in den Seilen. Also am Ende ist es genau das. Und schlaff ist auch dann das, was er momentan von sich gibt, nämlich nix.
Wobei ich glaube schon auch, dieses ganze Thema kam natürlich stark eben auf, ja, letzte Woche oder also bei den Tests in Barcelona. Ich glaube auch für Günther Steiner und auch für Jean Haas auch überhaupt gar keine einfache Situation, weil dann natürlich, sobald es losging mit dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine, auch ein immenser Druck eben auf das Team herrschte, jetzt irgendwie zu reagieren. Haben sie dann ja auch gemacht, indem sie dann schon mal den Schriftzug von den Trucks und von dem Auto und so runtergenommen haben, von Uralkali, und auch die russischen Farben entfernt haben von dem Auto. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Günther Steiner da auch wirklich keine einfache Zeit hatte und jetzt natürlich auch für das Team total schwierig ist, jetzt in die Saison wieder zu gehen, weil die Frage ist ja immer noch, wer ersetzt denn jetzt Nikita Mazepin? Es muss ja diese Woche irgendjemand im Auto sitzen. Peter, du hattest da ja auch die ersten Informationen, dass Nikita Mazepin raus ist, ne, bei Haas.
Letztendlich hat sich's ja angedeutet, das muss man ja auch sagen. Auch noch mal ein Satz zu dem, was wie Haas da agiert hat. Ich finde, das war bemerkenswert. Das ist ja immer so einfach von außen dann auch zu sagen, ja, die müssen jetzt dieses und jenes machen. Aber wie schnell sie dann reagiert haben während der Tests noch, Sandra, du hast es ja dann auch live berichtet, weil du damals vor Ort warst in Barcelona, auch während unseres letzten Podcasts. Das war dann schon auch stark, finde ich. Da haben sie eine klare Haltung bewiesen, den Schriftzug einfach mal dann runterzumachen und die Sachen dann auch im Hintergrund voranzutreiben. Das muss man schon auch mit einem großen Lob dann quittieren, wie Haas sich da verhalten hat. Ja, wie gesagt, dass man sich trennt von Mazepin, war für mich dann irgendwie auch letztendlich irgendwie eine Geschichte, die auch auf der Hand lag. Ich habe es dann letzte Woche gehört, als erstes in Anführungsstrichen, zumindest was die Medienwelt anbetraf. Wir haben es als erstes berichtet bei Sky. Also Pietro Fittipaldi, der wird jetzt die Tests fahren. Der wird auch sehr wahrscheinlich Rennen 1 in Bahrain und das zweite Rennen in Saudi-Arabien fahren. Und dann ist die große Frage, was dann passiert. Man muss ja auch sagen, er hat nicht die ganz große Erfahrung. Geht Haas das Risiko jetzt nochmal ein, nachdem man im letzten Jahr ja auch mit zwei Rookies gefahren hat? Bei Mick hat es super geklappt, bei Nikita eben nicht. Und nach meinen Infos ist es so, dass man sich vor allen Dingen wohl auch noch um Antonio Giovinazzi bemüht. Ne, das liegt ja nahe, auch was den Ferrari-Motor anbetrifft. Der ist Ersatzfahrer, der Antonio bei Ferrari, hat einen Vertrag bei Dragon in der Formel E, aber wohl eben auch eine Ausstiegsklausel, über die wir ja gerade so ein bisschen gesprochen haben, auch bei Verstappen, bei Giovinazzi ist es wohl so, und das wäre wohl eine relativ naheliegende Lösung, dass man es mit ihm dann versucht, 3 Jahre bei Alpha, ja am Ende auch ganz gut gefahren, ein bisschen unglücklich dann am Ende sein Ausstieg, also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und zu Pietro Fittipaldi nochmal einen Satz. Also ich glaube, Günther Steiner hat ein sehr gutes Verhältnis zu dem jungen Brasilianer, und ich glaube, für den, was jetzt dann auch kommt, wo sie Uralkali mal losgeworden sind, mit dem Sponsor, mit dem Papa, der so viel da reingequatscht hat, wo es immer Theater gab, auch hinter den Kulissen. Ich glaube, der Weg dahin, der war nicht einfach, auch zusammen mit Jean Haas, aber die werden alle so erleichtert sein, weil jetzt ruhigere Zeiten auf die zukommen werden, egal was kommt.
Jetzt erleben wir wieder den alten Netflix-Günther, ja, möglicherweise. Das wäre schön. Ja, Pietro Fittipaldi, für diejenigen, die ihn nicht so kennen, ist also der Enkel vom großen Emerson Fittipaldi, vom zweimaligen Weltmeister.
Oder vom kleinen.
Ja, großen, also die Nase ist groß. Also er ist auf jeden Fall, deswegen versteht er sich auch mit dem Peter so gut, glaube ich, der Emerson.
Was soll das denn heißen, sag mal? Das ist ja wohl unverschämt.
Nasenbrüder im Geiste. Da geht's ja um die Sprache der Peter so als alter also Portugiese.
Ja. Oh ja, nee. Ja, und der Emerson Fittipaldi, der ist natürlich auch eine absolute Maschine im Fitnessstudio. Da haben wir ihn ja schon immer wieder mal getroffen, Peter.
Ja, aber ein sehr, sehr netter Kerl, immer offen, typischer Brasilianer, sag ich mal. Ein verdammt sympathischer Kerl. Der Pietro übrigens auch. Mich würde es freuen für ihn, aber ich bin mir nicht sicher, ob es dann wirklich am Ende reicht, um in der Formel 1 zu fahren.
Ja, zwei Rennen hat er ja schon gemacht, ne? 2020, als es diesen Feuerunfall gab bei Romain Grosjean, hat er den vertreten dürfen bei Haas. Klar, mit dem Auto ging nicht viel. Er hat auch nichts kaputt gemacht, kam auch ins Ziel jeweils. Also insofern, glaube ich, ist das auch okay. Aber wie ihr schon richtig gesagt habt, mit Pietro Fittipaldi wirst du wahrscheinlich nicht in die ganze Saison gehen. Gerade jetzt, glaube ich, ist es sinnvoll, da auch jemanden zu haben, der ein bisschen erfahrener ist. Und ich weiß jetzt gar nicht, der Giovinazzi, 3 komplette Saisons hat er bei Alpha im Kreuz und ein bisschen eingesprungen mal bei Sauber, als Pascal Wehrlein verletzt war. mit Sicherheit ein guter Griff und vor allem, und das finde ich das Wichtigste, also ich glaube, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, 61 Starts waren es in der Formel 1 für Giovinazzi und am anderen Ende ist es, glaube ich, auch super wichtig für den Mick, also für Mick Schumacher, dass er da vielleicht jetzt dann auch endlich eine Messlatte bekäme mit einem Fahrer, wo du sagen kannst, wenn er den auch bügelt, dann weißt du, wo die Reise hingeht, weil Mazepin war ja schon so ein bisschen Vakuum, ne, also... Um ehrlich zu sein, also in jeder Hinsicht.
Definitiv. Übrigens habe ich gerade mit Mara geschrieben, unserer wertgeschätzten Kollegin von Sky Italien, habe sie nochmal gefragt, ob sie mehr weiß zu Giovinazzi. Nein, weiß sie nicht, ist ja auch in Bahrain. Da wird sie dann mit Sicherheit auch für uns eine sehr, sehr gute Anlaufstelle sein werden, was das Giovinazzi-Thema und das Ferrari-Thema dann eben anbetrifft, im Zusammenhang mit Haas. Aber sie sagt, die Informationen decken sich auch mit dem, was wir jetzt gerade erzählt haben, mit Giovinazzi, Ausstiegsklausel und möglicherweise dann die erste Option. Also vielleicht verdichtet sich das jetzt auch über die Tage schon.
Ja, und wir bleiben da logischerweise dran, ne? Also sowohl der Peter in der Wüste von Bahrain, als auch die Sandra mit ihren guten Drähten, die sie hat. Und ja, dann freuen wir uns drauf auf die Testfahrten, die finalen Testfahrten vor der fantastischen Saison 2022 mit neuen Autos, neuem Reglement und hoffentlich tollen Weiterentwicklungen im Vergleich zu den ersten Testfahrten in Barcelona. Nochmal der Hinweis, alles live bei uns von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ab Donnerstag geht's los. 3 Tage Tests mit vielen tollen Gästen, vielen Experten. Alle sind dabei und das gesamte Sky-Team freut sich unfassbar auf den neuen Start in die neue Saison. Danke fürs Zuhören. Nächster Podcast. Jetzt sind wir nämlich wieder in der Reihe, immer wieder dienstags, ab 12 Uhr für euch abrufbar, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und bitte weiterempfehlen, der offizielle Sky Formel 1 Podcast Backstage Boxengasse. Danke.
Ich pack mal meine Koffer. Bis dann.
Mach das. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.